Clappen. Also, braucht man den Clap überhaupt noch heutzutage? Ja. Ist immer gut, einen Clap zu haben, auf jeden Fall. So, pass auf, ey. Ich drop jetzt einen Beat, den hörst du noch nicht, weil die Boxen hier sind nicht angeschlossen, aber der ist richtig fett eigentlich, so für die Zuhörer da draußen. Und auf den mache ich meine Ansage und sage: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum heutigen Hochkultur-Podcast. Mein heutiger Gast ist zwei Gäste in einem. Auf der einen Seite ein sehr virtuoser Reimfinder, glaube ich, einer der originellsten Wortkonstruktbauer, die ich im deutschen Rap gehört habe, mit teilweise sehr harten und machoiden Inhalten, die aber trotzdem immer kompensiert werden von einer eindeutig zynischen, humorvollen Art, so die es für mich super entertaining machen, ihm als Rapper zuzuhören. Auf der anderen Seite ist er ein Produzent mit einem alter Ego und einer Maske. Die hat er sich als Rapper gespart. Er hat als Produzent eine Maske und als Produzent ist er ein Sample-diggender, Crate-diggender, Sample-choppender, Loop-suchender, virtuoser Beatbauer, den ich auch sehr für seine Künste bewundere. Und als alle beide zusammen ist er ein bis zwei Künstler, die für mich eine krasse Messlatte in Deutschland setzen, wenn es um Liebe für Tonträger geht, um Produkte, um die physische Repräsentation unserer Kultur, Sachen, die man wirklich in der Hand haben kann. Nicht Streaming-Hits, die vergänglich sind, sondern wirklich geile Tonträger. Meine Damen und Herren, heute hier im Hochkultur-Podcast Morlock Dilemma aka Morlocko Plus aka Falco.
Vielen lieben Dank, das war wirklich ein Introducing, das hat mein steinernes Herz zum Schmelzen gebracht. Vielen lieben Dank, ich freue mich hier zu sein.
Ja Mann, sehr schön, dass du hier bist auf jeden Fall. Ich finde, am geilsten ist anzufangen, da wo wir uns kennengelernt haben, weil ich glaube, es war die ungewöhnlichste Art, wie ich je einen Rapper kennengelernt habe.
Es ist lustig. Mir ist nämlich vorhin auch durch den Kopf gegangen. Vielleicht können wir ja dazu sagen, dass wir im Anschluss noch einen weiteren Podcast für mich nämlich aufnehmen.
Total.
Und da hatte ich mir auch so ein paar Gedanken gemacht. Aber erzähl du mal bitte, weil ich weiß nicht, ob es dieselbe Geschichte ist. Aber vielleicht
genau,
schon.
Es war ein Dreh zu meiner Schwarz-Weiß-Kampagne, ja, also stimmt. 2011, von dem damaligen Online-TV-Sender Tape TV.
Beziehungsweise, ich glaube sogar, sorry, wenn ich dich... Genau, erzähl du die Geschichte mal, weil es gibt noch eine Geschichte davor.
Okay,
aber genau, die hebe ich mir dann auch für meinen Podcast.
Ach so, oder so.
Nein, Spaß.
Auf jeden Fall war es so, dass wir da beim Dreh waren und es war hier in Berlin und ein großes Team und irgendwann habe ich so mit den einzelnen Protagonisten dann in diesem Team geredet und dann war auf einmal so, ja, und wer bist du? So, ja, ich mache auch Rap, ich bin Morlock Dilemma. Und du warst aber ein Teil des Teams, hast irgendwie, ich weiß nicht, ob du Kamera...
Ich habe alles Mögliche da mal gemacht, aber hauptsächlich schon Redakteur.
Ja, voll. Und für mich war es irgendwie automatisch so, also ich habe so voll positiv wahrgenommen, weißt du, so, weil irgendwie ich mir natürlich selber als Rapper, der es schon so lange macht und zum Glück mich nie fragen musste, ob ich einen anderen Job auch machen will, weil es irgendwie so bei mir so durchgeflutscht ist, aber auf der anderen Seite natürlich hat jeder so von uns diese Existenzgedanken, Ängste und vor allem habe ich natürlich viele Rapper auch gesehen, die vor mir da waren und auf einmal nicht mehr da waren und irgendwie sieht man sie im Alltag und ich finde oftmals ist es so, wenn man sich einmal für dieses Artist Life dedicated hat und das so durchgekämpft hat in seinem Umfeld, in seiner Familie, dann ist irgendwie der Schritt zurück irgendwie so was anderes. Aber es war auch so ein Mittelding, weil es ja in so einem kreativen Rahmen war und ich das auch gleich so gesehen habe, so, oh krass, das macht ja voll Sinn, das ist so ein junger, aufstrebender Sender, kann man bestimmt auch was lernen. Und der fand ich auf jeden Fall witzig, dass wir uns so kennengelernt haben, weil wie gesagt, andere Rapper habe ich immer in einem anderen Kontext kennengelernt.
Wahrscheinlich dann in irgendeinem Backstage und stecken dir irgendein Tape zu.
Voll. Und dann habe ich deinen Namen schon so auf dem Schirm gehabt und ab und zu mal, glaube ich, so einzelne Sachen gehört oder mal ein Feature oder so und dann bei dem Eisernen Besen, dem ersten Teil davon, bin ich dann so richtig drauf aufmerksam geworden und das war so richtig auch in dem Umfeld bei uns in Hamburg.
Da warst du ja auch hier auf dem Besen, warst du ja auch als Sammy Deluxe ab und zu mal eine Referenz. Also kein Diss, aber eine Referenz.
Ja.
Aber das, ja.
Voll, aber hat mich auch gar nicht gestört. Ich fand es einfach ein geiles Stück Kunst und fand es... Warst du ja zu der Zeit auch mit Maske denn unterwegs?
Ja, quasi, genau. Eiserner Besen ist ja eigentlich nochmal ein zusätzliches AKA. Also ich habe mir dann irgendwie so im Laufe der Jahre nicht aus Gründen, aber so ein kleines Universum aus super Bösewichten, / Superhelden und / Bösewichten aufgebaut. Und der Eiserne Besen ist so das Comic-eske Battle-Rap-Monster, würde ich mal sagen.
Ist es auch so, dass du, weil ich habe es ja auch im Intro gesagt, so diese, wenn man dich so kennenlernt und ich kenne jetzt nicht so deinen kompletten Background, aber der erste Eindruck, den man hat, ist nicht der gleiche Eindruck, den man hat, wenn man vielleicht deine super kritisch deine Tonträger analysiert und guckt, ohne Wortwitz und sowas zu beachten, was für Themen du anwendest und weißt du, wie oft du über Gewalt redest oder ja. oder sowas. Weißt du, wenn du diese Humorfacette ist, sind diese Charaktere auch für dich einfach so eine Art leichter noch sozusagen zu diesem Humor und diesen Statements und dieser Haltung dann stehen zu können?
Das ist schwierig, sich so von außen zu betrachten. Also das ganze Ding mache ich ja auch schon ein paar Jahre und irgendwie, glaube ich, hat sich das so entwickelt. Also was man sagen kann, ich war früher auf jeden Fall großer Comic-Fan, so als Kind, vielleicht jetzt nicht ganz so, aber so als Heranwachsender so mit Comic zeichnen, Comics lesen und wahrscheinlich noch früher halt einfach ein komplett durchgedrehter, fantasievoller Balk, so, ne, ja. der den Schalk im Nacken hat, so. Also das können, glaube ich, die Leute, die mich von ganz früher kennen, bestätigen. Und ich glaube, aus der Warte betrachtet, ist das halt einfach die logische Folge. Also,
total,
ne, also das Rap-Ding ist schon so eine Sache, wo ich mich da sehr drin wiedergefunden habe, auf verschiedenen kreativen Feldern mit Graffiti natürlich als Einstieg. Und irgendwie, es gab auch mal einen Kollegen von mir, als es dann mit dem Rappen, also ich habe am Anfang halt gesprüht so und viel gezeichnet und auch viele Charakter gemalt und irgendwann wurde das Rap-Ding ein bisschen größer und dann, oder hatte mehr Platz in meinem Leben eingenommen und dann meinte irgendein Kollege von mir damals so, du bist der Charakter, den du niemals zeichnen kannst. Und das fand ich eigentlich ganz gut, auch auf die Frage Hammer. Beantwortet. Ja. Du hast dir sehr viele Tiere
ja, voll, in deiner Runde. Ich habe so Falter und so sind hier am Start.
Wirklich ein schönes Biotop hier. Ich hoffe, die lassen uns in Ruhe. Nee, aber ich glaube, Humor ist, glaube ich, so, das ist schon so das Ding, was sich da so durch mein Leben zieht. Und natürlich ist Gewalt irgendwie auch ein Thema, was da sich durch die Texte zieht. Aber ich glaube, Gewalt ist so, das wäre die oberflächliche Betrachtung, weil Gewalt ist da auch nur Mittel zum Zweck, um den Humor halt irgendwie
zu machen. Ja, genau. Nee, ich meine ja, wenn man so diese ganzen Nuancen, die ich als Hip-Hop-Hörer hat, rauslässt und so, ist es ja oft von außen betrachtet.
Ja, also, aber ich habe zum Beispiel damals auch, ich glaube sogar mal eine Zeit lang meinem Vater ab und zu Punchlines, wenn ihr mal so wissen, was wissen wollte, ich glaube mich so zu erinnern, das kann aber auch sein, dass ich es immer verheimlicht habe, wir werden es nie erfahren. Nein, ich glaube, ich habe hier und da mal eine Punchline so erzählt und dann ja gesehen, wie, also auch noch normale Menschen fanden das lustig und dann dachte ich, okay, dann. Oder mein damaliger Mischer, liebe Grüße, Veit an der Stelle, der auch gar nicht aus dem Rap kommt, der hat sich halt beim Mischen totgelacht. Also wir haben Pausen gemacht und der hat jetzt den, also ich denke, man muss nicht zu sehr in der Materie drin sein, um den Humor zu checken. Schon eher ist es, glaube ich, so die Art und Weise, wie ich rappe, so dieses Hardcore-mäßige, der Staccato-Flow, die so das Gesamtding, da muss man erst mal reinkommen. Ja,
ja, aber ich denke, die Wortwahl und die Welt, in die du die Leute einlädst, sind ja das, was es dann wirklich unterscheidet und was es dann, was letztendlich auch jeden Kontext rechtfertigt, weißt du? Und jede, egal wie sick eine Geschichte.
Man kann ja auch kritisch sein. Also es gab ja auch Sachen, die wo ich sage, okay, also in dem Augenblick, wo man den Dunstkreis seiner Homies verlässt, für den man es am Anfang macht, so die 3-4 Jungs, mit denen du eh den ganzen Tag nur Bullshit redest und auch in deiner eigenen Sprache, in deiner eigenen Sprachwelt bist, sobald es diesen Raum verlässt und du das ganze Ding immer größer wird, dann trifft es halt auch auf Leute, die das halt kritisch sehen und dann überlegst du auch hier und da mal eine Formulierung anders zu wählen, weil du willst dich auch nicht ständig erklären müssen. So. Also ich habe jetzt nie groß Kompromisse eingegangen, aber es gab natürlich auch schon Auftrittsverbote, also gibt es tatsächlich immer noch gelegentlich so, wobei ich es mittlerweile halt dann albern finde, so, weil man kann ja dann auch mit, also auch sich mal Interviews reinziehen, man kann das in Relation stellen, wenn man das möchte. Und wie gesagt,
nee, ich sollte auch überhaupt nicht so kritisch rüberkommen, als wenn ich jetzt gleich.
Ich will es aber auch nicht so unter den Tisch kehren, dass ich jetzt nicht so kritisch
rüberkomme. Nee, mein Ding ist nur so, was ich eben so interessant finde, wenn man jetzt eben all das, was dich lyrisch und sprachlich so krass macht, da rausnimmt, dann ist man ja vielleicht da, wo viel deutscher Rap ist. Weißt du, wenn du es wirklich nur auf die Essenz reduzierst, also im Sinne von nicht mal die Line selber, sondern nur im Sinne von, wie oft wird jemand geschlagen in der Zeile, wie oft wird, weißt du, eine Frau in irgendeinem, weißt du, aber ich sehe ja bei dir immer so wie bei Eminem und so, das wirklich auf so einem Level, dass so, ich könnte mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, was du sagen könntest, weißt du, was mich.
Genau, also man, was man vielleicht dazu sagen sollte, ist, also für die Leute, die jetzt überhaupt keine Ahnung haben, wer ich bin, so, ich komme natürlich aus diesem Battle-Rap, das ist ja halt auch so ein Subgenre, also aus dem du ja auch kommst. Das ist halt ein konfrontativer, eine konfrontative Spielerei mit Worten. Und da ist der Code nun mal irgendwie den Gegner in welcher Form auch immer irgendwie zu diskreditieren. Und dadurch bringt es natürlich auch so dieses Gewaltding mit rein, was aber auch nur Mittel zum Zweck ist. Und auch, keine Ahnung, derbe Sprache. Ich will jetzt nicht immer wieder sagen, sexistische Inhalte, weil es Quatsch ist. Es ist halt am Ende eine derbe Sprache. Ein Stück weit kommt das halt vielleicht auch aus dem Umgang so, ne? Also gut, das will man ja dann auch nicht absprechen, aber genau, das ist halt so der Background, den man halt wissen muss. So, ne? Und dann verändert sich das aber auch mit den Jahren. Also ich habe jetzt zum Beispiel letztes Jahr eine Platte gemacht, wo ich gesagt habe, ey, ich will zumindest jetzt das Battle-Rap-Ding jetzt nicht so krass im Vordergrund sehen auf der Platte. Und wenn ich dann aber Songs schreibe, wo ich sage, ich erzähle eine Geschichte, wo es um zwischenmenschliche Beziehungen geht, aber halt in einem Forum der Kneipe, wo man quasi...
Das Herzbuben muss.
Genau, genau. Yeah. Auch da werden dann schon so ein bisschen hier und dann kommen dann trotzdem so reflexartige, so von wegen, ja, da ist doch, das ist doch sexistisch. Und ich sage so, nein, ey, ich sag nicht mal ein Schimpfwort. So, es geht halt, Menschen schlafen halt miteinander und manche Menschen lernen sich halt in der Kneipe kennen, vögeln und sehen sich danach nie wieder. So, das habe ich nicht erfunden, so, weißt du? Und ich glaube, da muss man sich hier und da halt ein bisschen locker machen. Ich finde, es gibt Sachen und es gibt auch Tracks und ey, von mir aus kritisieren, sollen die Leute mich auch kritisieren, aber dann halt begründet so und. Genau. Ja, aber wollen wir gar nicht zu sehr in diese kritische Ecke gehen, lieber Sven?
Ich fand gerade bei dem Herzbube-Album, also es hat mich auch extrem geflasht, weil man immer irgendwie so einen Fokus noch hatte über dieses, okay, ich weiß einfach, du machst geile Beats und rappst immer geil darüber und es sind immer, weißt du, Hammerreime und Punchlines, aber ich fand bei dem Album auch wirklich der Faden einfach von den Songs und die Bilder, die du gemalt hast, gerade die Welt, in die du einen da geholt hast, auch mit den Videos und auch deine Artworks sind immer super von vielen Künstlern inspiriert und ich habe ja hier auch irgendwo was hingetan, ja genau. Um das mal den Leuten zu zeigen. Also das hier zum Beispiel hast du mir eben mitgebracht.
Genau, das ist die aktuelle Instrumentalplatte. Ja. Das ist so ein Side-Projekt, Moloco Plus, Mondarigado.
Und das hier ist einer von drei Spielfiguren,
vier
die
gibt's mittlerweile.
Genau, also eine von drei, ja, genau. Die ich stimmt, habe, ja. Weil ja, du die vierte nicht für mich reserviert hast. Und das ist hier die Moloco Plus Kampf um Lesbos-Figur.
Genau.
Mit einem Sidekick noch. Wer ist dein sexy Sidekick?
Nein, das ist kein Sidekick. Die ist genauso wichtig wie der Moloco Plus. Oh ja, das ist halt eine der Amazonen der Insel Lesbos. Oh. Und das Moloco Plus Projekt ist quasi so das Produzenten eigentlich ja auch von dem Kollegen, weil ich bin ja nicht mal Loco Plus, ne? Dieses Thema muss ja so genannt werden. Aber ich finde es schade, dass es eingeknickt ist. Das müssen wir dir wieder reparieren. Ja, da gibt's auch Tricks und Wege und Mittel. Genau, das ist so eine Instrumentalreihe. Ich produziere halt viel selbst und das ist eigentlich auch so, ich glaube, fast länger die Liebe zu Instrumentals als zum Rappen selber. Also zumindest in meiner Erinnerung war die Begeisterung, kam eher über die Art von Musik. Mittlerweile ist es natürlich gleichgewichtet so, ne? Aber
schon angefangen zu rappen, bevor du angefangen hast, Beats zu machen?
Ja, auf jeden Fall. Also alleine auch, weil ich keine technischen, ich glaube, ich hatte einen 486er und da konnte ich ein paar Sachen machen, aber jetzt nicht ganz so krass hier wie mit zwei Kassettenrekordern irgendwie sich so Loops zusammenbauen. So ganz so krass alt bin ich dann auch nicht, aber zumindest hatte ich jetzt keine MPC sofort, als der Wunsch kam, irgendwie Beats zu bauen.
Und
ich habe immer noch keine MPC.
Was waren denn deine ersten Schritte in Rap? Hattest du so einen Freundeskreis, wo irgendjemand Beats gemacht hat oder ein DJ war? Oder
also die ersten Texte waren tatsächlich, wie ja schon anfangs gesagt, so aus der Graffiti-Zeit, dass ich dann eine verfeindete Graffiti-Gang gedisst habe. So, tatsächlich war sofort ein Battle-Text. Und ich glaube, so richtig, also das waren so eher so Sachen so im stillen Kämmerlein. Und meine erste Crew war so ein Verbund aus Leipzigern. Ich habe zu dem Zeitpunkt in Delitzsch gewohnt. Das ist so eine Art Kleinstadt bei Leipzig. Also ich bin Leipziger, aber haben da kurzzeitig gewohnt. Und aus Wolfen Nord, das ist, werden die Leute vielleicht nicht kennen, aber die Leute, die es wissen, wissen Bescheid. Das ist so quasi ein Kreis aus Nordsachsen, so von verschiedenen Klicken. Mhm. Und da die Leute, das war meine erste Gang, die hieß Nahost K oder NOK. Und da haben wir dann tatsächlich auch schon angefangen, ich glaube mit Fruity Loops. So, da kamen die ersten Fruity Loops-Versionen raus. Damit konnte man übelst schnell auf beschissenem Equipment oder beziehungsweise auf beschissenen Rechnern irgendwie was zusammenschrauben und dann ging das los. Und ich glaube, 2000 hatten wir schon auch noch in der, ich sag jetzt mal, von Berlin beeinflussten Tape-Welle, hatten wir Kassetten rausgebracht. Also wirklich, es klingt mega hängen geblieben, aber im Graffiti-Dosenladen in Leipzig mit Flavor verkauft so und eigentlich auch nur an die Heads. Und ich glaube sogar, die erste Auflage waren 100 Stück oder so. Und dann halt immer weiter. Und das Ganze ging mit der Crew so bis 2005, 2006. Dann ist es ein bisschen eingeschlafen bei manchen. Und zu dem Zeitpunkt war ich dann aber auch schon so mit auf Solo-Pfaden unterwegs und habe eigene Alben rausgebracht, produziert, connected.
Okay, zu der Zeit dann schon deine ersten Sachen solo.
Genau. Also 2000, ich weiß gar nicht, wann das erste Tape kam. Ich glaube 2000. Mhm. Und da hatten wir schon alles selbst produziert, so, aber da war ich jetzt nicht hauptsächlich Produzent, aber es gab so 2-3 Leute. Es war eine richtig, war eine coole Zeit auf jeden Fall.
Und was war so das, was dich am Rap was war das Initial-Ding, wo du gesagt hast, also es war schon diese Battle-Konfrontations-Ding, also meinst du zum Beispiel, wenn es den Beef mit der anderen Graffiti-Crew nicht gegeben hätte?
Ich glaube, das hat dann schon geschwelt in mir so. Tatsächlich, ich bin eigentlich aus so ein richtiges ostdeutsches Plattenbaukind. Ich bin in Grünau in Leipzig aufgewachsen. Das ist so ein Plattenbaugebiet, so vergleichbar mit Berlin-Marzahn, auch fast so groß. Und,
also kilometerweise einfach.
Ja. Platte. Wir hatten noch das Glück, dass wir kommen aus dem BK8, das ist also komplett am Rand, also wirklich bis zur Endhaltestelle. Da hat man dann noch einen See vor der Nase. Das war jetzt nicht ganz so komplett umschlossen von Plattenbauten, aber war auch in der Nachwendezeit recht da war halt Umbruchzeit, man halt, also das, was man aus Hoyerswerda und so kannte, das gab's auch in kleiner Form bei uns, also das war jetzt auch kein Zuckerschlecken da, aber trotzdem, ich sag mal, zwischen den ganzen Hools und Faschos ist trotzdem auch Graffiti bis dahinter gekommen. Das waren so Sachen, so, das hat mich sofort gecatcht. Oder wenn man dann in die Innenstadt nach Leipzig gefahren ist, so 93, war halt wirklich alles in Chrom und Schwarz. Und das hat irgendwie, ich wusste ja gar nicht, was es ist, aber so, das hat mich halt mega geflasht, so diese, um mal so ein Hamburger Szenewort zu bedienen. zu beleihen, genau, und das hat, irgendwie hat mich das interessiert und irgendwann kam natürlich auch mal, es gab so Radiosendungen, die haben eigentlich hauptsächlich Techno, Leipzig ist auch eine Techno-Stadt, muss man sagen, und ich habe auch ganz lange eher so Underground-Techno gehört, aber in so einer Radiosendung lief dann irgendwann mal Trip-Hop und dann waren Ninja Tunes und die haben einen Song gespielt, der hat es bei mir komplett ausgelöst, das war, ich glaube, Free Mumia von KRS-One. Und das Ding, da war es vorbei, so, ich wusste halt nicht, was das ist, so, also ich wusste schon, dass es Rap ist, aber ich wusste nicht, worüber die reden, aber dieses Düstere, ich habe dann angefangen, das irgendwie zu übersetzen, da gab es ja noch kein Internet, so, man muss halt gucken, was heißt das, wer ist Mumia, warum befreien und so, und als ich dann halt mitbekommen habe, okay, da gibt's auch noch eine übergeordnete Kultur dahinter und dieses ganze geile Graffiti-Zeug, was ich da in der Stadt sehe, das hängt da auch mit zusammen, so, dann hatte ich da auf jeden Fall Bock, da irgendwie Teil davon zu sein, so, und dann eiert man noch ein bisschen rum, ist halt toll, so, und irgendwann trifft man dann halt Leute, die einem das erklären können oder die einem ja in diese Schule schicken, ne, es ist ja auch so, ich will jetzt nicht ankommen mit diesem Früher immer alles schwieriger und so, aber es ist so ein Stück weit, du hast dann, wenn du nicht so das Umfeld hattest, heute bist du ja quasi von Hip-Hop umschlungen und alles umfließt dich und alles ist irgendwie urbane Kunst, Jugendkultur und überall ist auch schon eine Marke drauf und hier und da auch ein Preisschild und so, und ich will das auch gar nicht verteufeln so, aber man hat sich da irgendwie noch ein bisschen mehr reingekämpft, so. Es hat aber viel länger auch gedauert, bis man halt irgendwie, also in meinem Empfinden, ich habe ja auch mal Workshops ja auch mal gemacht, jetzt so in den letzten Jahren, und mitbekommen, wie krass schnell die Leute, egal in welcher Hip-Hop-Disziplin, sehr, sehr gut sind. Und das kommt aber auch, glaube ich, hängt damit zusammen, dass sie, ja, dass sie damit umgeben sind von dem ganzen Ding. Ich möchte das glauben, weil die andere Variante wäre, dass wir uns ziemlich beschissen angestellt haben in Mitte, Ende der 90er und einfach zu blöd waren, zu kapieren, wie es zu rappen geht.
Das ist echt krass, weil ich mich auch noch erinnere, so an die ersten Jahre von 93, wo ich Dynamite kennengelernt habe, bis 95, wo wir unseren ersten Auftritt hatten, bin ich immer so von Eppendorf nach Billstedt, wo sein Haus, sein Studio war, also das Haus von seinen Eltern mit dem Studio im Keller, und dann irgendwie immer diesen 1-Stunden-Trip dahin. Und wir hatten, glaube ich, 5 Songs dann in diesen 2 Jahren. Also bis zu dem irgendwie Datum, wo wir unseren ersten Auftritt hatten, hatten wir 5 Songs, und die sind einfach in diesen 2 Jahren entstanden. Und ich weiß, ich glaube, das ganze erste Jahr war immer nur ein Song. Mhm. Und ich weiß auch, dass ich auf dem Weg irgendwann mal gedacht habe, so, oh, wie cool das sein muss, wenn man so mal an mehr als einem Song, weißt du, wenn man auch noch einen anderen Song hätte.
Aber hast du so lange dran gefeilt? Also,
ja, es gab irgendwie nur diesen einen Beat und die Strophen, also zumindest war der Anspruch anscheinend hoch, dass nicht, weißt du, ich irgendeinen Scheiß, weil jeder kann ja irgendwelche Worte aufs Blatt schreiben, aber es hat eben wirklich so ewig lang gedauert, diesen ersten Song zu machen, und dann als die Hürde genommen war, war dann so, okay, dann nochmal irgendwie ein Jahr jetzt für die nächsten 3 Richtig. Oder so, und das ist natürlich crazy, sich vorzustellen, jetzt wo man einfach das Handwerk beherrscht und vom Ding her ist immer nur an genug Füllmaterial, ne? Also es mangelt nie an dem Handwerk, wie mache ich das jetzt, sondern so, okay, ich will einen Song über das und das Thema schreiben, habe ich jetzt gerade schon genug Bilder, um die Story zu füllen, richtig. Oder muss ich vielleicht, ist das so ein Ding, wo ich lieber 2-3 Tage drüber nachdenke oder nochmal mit ein paar Leuten über das Thema rede oder so, ne?
Also man hat ja auch auf der anderen Seite die Leute, die man gut fand, auch auf wahnsinnig hohes Podeste gestellt. Ja. Ich weiß gar nicht, ich glaube mit meinem Kollegen Hiob, auch liebe Grüße an der Stelle, hatten wir auch mal irgendwann das Thema, der meinte so, dass die auch irgendwann dachten, wenn sie so Das Effects und so gehört haben, das muss mega politisch und mega deep sein, und als man dann so ein bisschen nachgebohrt hat, so
war
einfach nur blödsinnig.
I got that old rapper pump, cause I can fit it if I default for the four, here I come, I'm Peter Piper, I'm hyped and I'm Pinocchio.
Du hast die geschrieben.
Cause I'm a supercalifragilistic tic-tac pro. Ja, das ist auf jeden Fall, das ist richtig
deep. Es war nur so eine Hennessy-Laune und also trotz dessen ist man halt so lange dran geblieben, trotz dass das alles nicht so dope war. Und teilweise denke ich mir auch so, irgendwann hat man ja auch den einen oder anderen Helden seiner Jugend mal kennengelernt, und es ist ja auch kein Geheimnis, nicht immer ist das eine gute Idee, so den zu treffen. So, weil manchmal gehen dann auch so ein paar solche Heroen flöten irgendwie. Aber das ist zum Beispiel so ein Ding, auch wenn ich mich da jetzt nicht irgendwie als Vorbild sehe, aber so, das hat das da, wie du es jetzt eben beschrieben hast, mit dem man hat selber dann auch an Sachen länger gearbeitet oder ist jetzt auch demütig und versucht so das Beste immer noch rauszuholen. Denselben Anspruch habe ich auch im Umgang mit den Leuten. Es klappt nicht immer und das kommt auch auf Tagesform an, aber zumindest dieses, dass man sich halt nicht immer wie der letzte Idiot behandelt. Mir fällt das schwer, Freunde, aber zumindest weiß ich nur noch, ich denke mir dann so, ey, sei nicht so wie diese Ami-Typen, die du vergöttert hast, und dann hast du sie getroffen und wusstest, nein, sie sind auch nur aus Fleisch und Blut und riechen aus dem Mund.
Das ist auf jeden Fall vorbildlich, wenn man so versucht daran, ich versuche auch immer so daran zu gehen, der Betrunkenheitsgrad der Leute fällt es mir dann oft schwer, an meinen Prinzipien festzuhalten.
Am Ende des Tages ist man ganz allein, weil man zieht sich zurück, um niemanden zu enttäuschen. Ja. Ja, du kennst es besser als ich.
Worauf ich hinaus wollte, als wir noch über die Platte geredet haben und du gesagt hast, so, okay, dann gab es eben die Hools und die Faschos, dann hat Hip-Hop trotzdem so seinen Weg da reingefunden in so eine eigentlich prädestinierte Gegend, aber dadurch, dass so wenig...
Prädestiniert
im Sinne von, weißt du, rein optisch kommt Hip-Hop auch aus diesen Hochhaussiedlungen aus New York, so, und aus der Bronx und aus irgendwelchen krassen Projects und Queens und so, aber da sind es eben nur schwarze Leute und da in
die
der Platte
haben das nicht so gefühlt, glaube ich.
Und dementsprechend war ja es auch ganz anders als für mich oder andere Leute in westdeutschen Großstädten, war irgendwie dann Hip-Hop, was auch immer uns da hingezogen hat, war dann so, okay, wir haben da Bock drauf, und ist irgendwie schon das Haltungsding war, glaube ich, für uns alle, ne, so, wir mochten das irgendwie, diese Anti-Haltung und ein bisschen tiefe hängende Hosen und so. Und ich glaube, im Osten oder in so Situationen wie bei dir war es doch automatisch eine extreme Politisierung, alles, also so, sobald ja, du Skater warst, sobald du Punk warst, Fall, sobald du Hip-Hopper warst, warst du ja das Anti-Movement für die Nazis. Also man hätte sich ja auch immer leichter machen können und entweder sozusagen bei den Bösen mitmachen können oder vielleicht so neutral bleiben können, dass man nicht auffällt oder so. Wie hast du so, für dich war es wahrscheinlich eh keine Frage, weil deine Passion dich dahin geführt hat, aber wie hast du es so bei anderen Leuten in deinem Umfeld erlebt in dieser Zeit, wo man sich als Jugendlicher definieren muss und der Charakter sich definiert und dann auf einmal gibt's da die paar, die in die Nazi-Gang rekrutiert werden oder da irgendwie reinkommen, dann gibt's da ein paar, die werden Punks oder gehen zur Antifa und wie war diese Zeit für dich?
Ja, es ist mega schwierig, das so in so zwei Sätzen zu sagen.
Hast vier.
Ich danke dir, ich werde es versuchen. Also zum einen ist das eine mega schizophrene Angelegenheit, weil also es gibt zum Beispiel dann solche Schicksale wie ein Kollege, mit dem man halt irgendwie beim Fußball war, der zwei Jahre vorher noch völlig normal, wie auch immer, und man darf, ich will es jetzt nicht verharmlosen, aber man darf ja auch nicht vergessen, damals war das ja auch so eine, auch dieses ganze Neonazitum war ja eine Jugendkultur, das darf man ja auch nicht vergessen, also so furchtbar wie das alles ist, ist das ja auch so eine Trendscheiße halt. Das heißt, du hast dann auf einmal jemanden, den, mit dem hast du Fußball gespielt vor zwei Jahren so und du bist halt Feind, wie du schon gesagt hast, weil er halt die Hose oder die Schnürstiefel so trägt und oder die Farbe der Schnürstiefel weiß ist und bei du hast halt die Hose hängen und das bedeutet ab Dämmerung du rennst so, ne? Solange bis du halt groß und stark genug bist. Und das muss aber nicht heißen, dass der nicht auch irgendwann Hip-Hop gehört hat. Also das ist schwierig auf den Punkt zu bringen. Also es gibt da nicht so klare Grenzen. Ich habe zum Beispiel einen aus der Zeit von damals jetzt mal nach 20 Jahren wieder getroffen und ich bin ja dann auch irgendwann 97, 98 weggezogen in besagtes Delitzsch, wo ich zum Beispiel da eine komplette linke Ecke sofort gekommen bin mit ganz vielen Leuten, die auch schon mich dann in dieses Graffiti-Ding reingebracht haben, mit Leuten, die schon mehr auch mehr Ahnung hatten von Rap und so, also das war dann so die absolute Sozialisation, sage ich mal. Und genau, und den Kollegen habe ich dann mal wieder getroffen, er meinte in der Zeit, wir haben uns ja dann auch 20 Jahre nicht gesehen, war der halt dann richtig straight up Fascho und die haben dann auch die Kiffer gejagt, das gab dann halt wirklich so die Kiffer, und aber die haben sich dann halt auch irgendwie gegenseitig gegeben, also ich glaube, das Bild haut dann auch nicht hin, dass es da nur Opfer gab, aber was auf jeden Fall stimmt, ist, dass du sofort eigentlich dich positioniert hast, weil du quasi alleine schon rein der Optik wegen nicht mehr in Jugendclubs gegangen bist, wo du wusstest, da hängen die Glatzen rum. So. Und deswegen war man halt automatisch als zumindest aus der Ecke, wo ich herkomme und in der Zeit, wo ich da also heranwachsender war, warst du halt automatisch mit Punkern, du warst automatisch auch mit Oiskins. Also das war zum Beispiel in Delitzsch so eine Zeit, wo wir dann in so einem ehemalig besetzten Haus, was dann so ein e.V. war, also AJZ, wenn man so will, genau, das war so unser Dreh- und Angelpunkt, unsere Base. Und da haben wir dann auch eine der ersten Auftritte und so gemacht. Das ist, glaube ich, heute auch anders so, ne? Das hat sich dann halt auch geändert. Ja, aber das
diese Jugendhauskultur, die natürlich echt für uns wahrscheinlich in allen Städten in den 90ern komplett das Fundament war. Da bin ich auch gerade nicht so sicher. Also ich weiß, dass jetzt durch viele von Hip-Hopern initiierte Projekte wieder in Städten gibt, wo es Möglichkeiten gibt. Aber die Städte an sich haben, glaube ich, diese Jugendhaus-Love irgendwann verloren, ne? Oder viel Liebe für diese Zentren, wo sich Kultur entwickeln kann. Wie viel ist denn von dem Rapper, wenn du jetzt guckst, so Morlock 2020 und dann einfach dein erstes Demo-Tape oder deine ersten Sachen anhörst, wie viel, also abgesehen von Skill-Level und diesem, man findet immer alles nicht so gut, weißt du, was man damals gemacht hat, wie jetzt, aber einfach nur so von Deckungsgleichheit, von der Rangehensweise, ist ähnlich oder siehst du da, also sind so Welten?
Ich sehe natürlich auch aus anderen Perspektiven sehe ich Unterschiede. Also zum einen habe ich natürlich, ich bin zu dem Zeitpunkt damals, ich würde mal sagen bis 2008, oder vielleicht ein bisschen eher, aber ich habe ganz lange das wirklich nur als reine Battle-Rap-Geschichte angesehen. So, das war für mich so das A und O. dass das halt, das war für mich so die wahre Strömung innerhalb der Rap-Subkultur. Ja. So, das war so die Basic, das Basic-Ding. Und ich fand, es gab auch für mich, trotz dass ich halt einen Background hatte, der schon sehr politisch war, ich da natürlich aber auch nicht alles halt nachgequatscht habe, so, sondern da natürlich auch meine eigene Meinung hatte. Ich war zum Beispiel auch jetzt nie wirklich politisch aktiv, dass ich irgendwie auf Demos gegangen bin. So, wir haben halt uns halt, wenn es Auseinandersetzungen gab, dann ist man halt mitgegangen, so, weißt du? Oder wenn ein Freund halt irgendwie in einer Bredouille war, aber ich bin jetzt nicht zu irgendwelchen politischen Camps gefahren oder sowas. Aber das hat zum Beispiel keinen Einfluss in meine Musik gehabt. Und ich hatte auch nicht das Gefühl gehabt, dass es guten deutschsprachigen Rap gibt, der gut politisch irgendwie mich, also es hat mich nicht abgeholt. Ja. Das ist jetzt schwierig zu sagen, wenn man jetzt neu anfangen würde. Mittlerweile gibt's ja da ganz viele Angebote, wo ich aber auch ganz selten nach wie vor der Meinung bin, dass es wirklich cool, also das heißt cool, aber dass es mich irgendwie anspricht. Es gibt Sachen, die finde ich gut, aber das hat sich aber geändert. Also so ein Stück weit, dass ich nicht mehr nur noch das reine Battle-Rap-Ding mache, ist aber auch so ein bisschen mit der Dauer begründet, wie lange ich jetzt dabei bin, weil irgendwann würde ich mich ja dann doch wiederholen. Ja. Ich finde es jetzt, ich habe halt dieses Eiserne Besen-Ding, wo ich sage, das ist so mein Charakter, der wirklich nur Battle-Rap macht. Ja. Da finde ich das cool, wenn ich das so alle paar Jahre mal komplett durchexerziere, so Mixtape-mäßig und dann ich sitze jetzt zum Beispiel im dritten Teil von dieser Reihe da, so die kam, glaube ich, 2010 das erste Mal so raus. Das war dann eigentlich nur so Feature-Sammlung, also eigentlich ein Best-of. Aber das habe ich ein bisschen getrennt. Und da sehe ich jetzt auch, in den Jahren sind natürlich noch andere Sachen dazugekommen, die für mich wichtiger sind. Irgendwie, dass ich das Sprachliche halt versuche, noch ein bisschen mehr rauszuarbeiten, dass ich vielleicht auch ein paar Sachen über mich erzähle, dass ich auch ein paar Storyteller, was ja auch ganz lange nicht so das nicht so ein Thema jetzt war, so, aber dass man irgendwann kriegst ja mit, ey, das kann ich und dann probierst du dich da mal aus. Also es gibt verschiedene Bereiche, also wo
klar,
ich gesagt
habe, facettenreicher geworden, genau, natürlich genau. Und den Pott, der von Anfang an da war, immer mit mehr Inhalt gefüllt, genau.
Mittlerweile habe ich ja auch andere Sachen erfahren und entdeckt. Also so, das sind so Sachen. Ich meine, ich werde Ende nächsten Jahres auch 40, so, da fängt man natürlich Club, auch Baby. so ein bisschen zu reflektieren. Ja. Das hätte ich jetzt wahrscheinlich so mit 20 oder Anfang 20 so, hätte ich das, da bist du ja drin, du kannst, was willst du da reflektieren, so, ne? Und das verändert sich, aber das ist, glaube ich, so ein natürlicher total. Prozess.
Hast du das Battle-Rap-Ding als Stilmittel immer präferiert oder warst du auch in dieser Battle-Rap-Szene mal in irgendeiner Zeit aktiv oder hattest du Battles wirklich, außer das mit der Graffiti-Crew, was dann Initial-Rap gestartet hat?
Genau, es gab natürlich auch ganz viele Freestyle-Geschichten, also wo wir früher unterwegs waren, war das ja meistens so, dass man dann, wie du auch schon beschrieben hast, man hatte so 3-4 Texte, selbst wenn du mit einer Crew unterwegs warst, die aus 5, wir haben teilweise fast 10 Leute gehabt, so die da gerappt haben. Aber wir hatten keine Songs zum Auftreten, sondern man hatte einzelne Parts, die waren dann irgendwann durch und dann hast du natürlich gefreestylt. Und ich glaube, wir haben das gar nicht so schlecht gemacht, so. Aber generell muss man auch ehrlich sein, auch Ende der 90er war da, oder Anfang der Nullerjahre auch noch, war das generell das Niveau nicht so wahnsinnig hoch. Also wenn da Leute waren, die Doppelreime gefreestylt hatten, das war schon, das war schon so State of Art, also hier der Peak vom State of Art, so. Und deswegen gab es natürlich dann auch Geschichten, so die bekannten Open-Mic-Sessions, wo dann halt gebattelt wurde, oder auch Geschichten, da wirst du dich wahrscheinlich dran erinnern, auch Ende der 90er waren ja so Sachen noch gang und gäbe, wenn du ein Konzert irgendwo gespielt hast, dass du danach das Open-Mic freigegeben hast, was heute kein Mensch mehr machen würde. Und da wurden auch dann wir haben eine Zeit lang dann auch die Bands gebattelt, so.
So, also wer auch immer da war, musste
ja. Also letztens war ich beim Kollegen aus Delitzsch, der meinte so, da konnte ich mich fast gar nicht mehr dran erinnern. Da war damals Frankie Kubrick auch in Delitzsch da gewesen. Damals aber noch unter dem Namen Karibik Frank. Die müssen wir auch. Ja, genau. Die müssen wir auch gebattelt. Also ich kann mich nicht mehr erinnern. Es waren sehr, sehr verrückte Zeiten. Aber so das war auf jeden Fall immer, also dieses Competition-Ding, das war schon nicht nur Attitude, sondern zumindest was Battle betrifft, so war das schon extrem wichtig. Dann war ich natürlich komplett aus dem Häuschen, als die Feuer über Deutschland-Sachen kamen. Also man kannte natürlich die Smack-Sachen und als es dann auf Deutsch gab, war ich mega Fan von. Beim ersten Teil waren wir noch, glaube ich, zu unbekannt, als dass die von uns Notiz genommen hatten, aber dann hatten wir eine gute Connection in Ruhrpott und waren dann beim Teil 2 da, auch gegen Neuen Westen, die beim ersten Teil auch als Crew zumindest herausragend waren. Und ich glaube, da habe ich mich, oder wir, also auch die Crew, wir haben uns da ganz gut geschlagen. Also es waren so dann so die ersten Moves auch, warum Leute überregional so von NASCAR oder Snuff Pro hieß dann das Label und von mir Notiz genommen haben. Dann gab es Feuer über Deutschland 3 und dann habe ich natürlich auch hier verfolgt in Berlin mit Rapper Mittwoch und war da auch immer Fan und bin nach wie vor auch von den ganzen nachfolgenden Ligen da großer Fan. Mittlerweile ist es aber eher so ein Ding, dass ich sage, das ist wie so eine völlig eigene Sportart geworden, wo ich auch den Respekt mitbringen will, nicht da jetzt einfach zu sagen, ey, ich mach da jetzt hier mal 2, 3, wobei man schreibt ja nicht nur 3,16, man schreibt ja 5 EPs dafür so einen Abend so und dafür müsste ich so viel Zeit reinbuttern, um dem gerecht zu werden, da bin ich auch ehrlich, um dort auch nicht unterzugehen, weil die alle auf einem teilweise, nicht alle, aber teilweise wirklich auf einem krassen Stand sind, so das ist eine völlig eigene Art Sprachcode, den die da bringen und da musste ich schon anstrengen, so und dafür fehlt mir die Zeit, so mit dem ganzen Kram, den ich halt mache. So.
Ja, das sind ja genügend Sachen auf jeden Fall. Ab welchem Punkt hast du denn überhaupt diese Liebe zu den ganzen Produkten so entwickelt? Also dass du so, nee, anders gefragt, also mit mehr Vorlauf von mir. Es gibt ja so viele Möglichkeiten, weißt du, in diesem Business ranzuwachsen als Rapper und dann wird jeder von uns das erste Mal gesigned von irgendeinem Label oder irgendeinem Management oder irgendeinem kleinen Konstrukt in der Stadt oder in der Hood. Meistens so, wenn man die ganzen Stories betrachtet, sind die ersten Sachen oder gerade der erste Schritt, wird man ein bisschen verarscht oder abgezockt oder irgendwelche Sachen passieren. Und dann lernt man einfach so pro Erfahrung irgendwie, wie dieses Business funktioniert. Und eigentlich könnte ja jeder zu dem Punkt kommen, dass er irgendwann sagt so, ey, ich weiß genau, was meine Fanbase ist, wie groß die ist. Das sind so und so viele Leute, das kann ich abschätzen anhand der letzten Jahre. Und ich mache jetzt wirklich nur richtig hochwertige Ware für diese Leute, anstatt wie viele andere, finde ich, die ganze Zeit versuchen, größer zu werden, als sie jetzt gerade sind. Und bei diesem Versuch, größer zu werden, nie irgendwas Geiles dabei rauskommt, was man in der Hand halten kann. Weißt du, weil der Versuch, größer zu werden, ist eben wie der im Intro erwähnte Streaming-Hit und so. Diese Sachen, die eigentlich so, es kann funktionieren, aber wenn es nicht funktioniert, was nützt dir eine LP mit 15 Möchtegern-Singles? Im Gegensatz zu einem Album, was einfach 15 geile Album-Tracks hat. So. Und das finde ich einfach bei dir so beeindruckend. Deshalb habe ich es im Intro so krass auch rausgehoben, weil ich denke so, es gibt einfach gar keinen anderen, der auf so einem Level, ich fand irgendwie das Label von Khatal, ich habe mir mal eine SSIO-Platte gekauft, die man so aufklappen konnte.
Das wollte ich auch mal machen, das ist halt wahnsinnig teuer in der Produktion, also wenn du jetzt
also sowas finde ich nice, ich freue mich einfach mal, wenn Liebe in ein Produkt gesteckt wird und gerade gerade wenn es Leute aus der neuen Generation, weißt du, bei SSIO wusste ich jetzt, als das erste Album kam, nicht, weißt du, ich weiß nicht, wie alt der ist oder so, ich habe mich einfach gefreut, weißt du, dass so ein für mich relativ junger, neuer Rapper rauskommt und das Vinyl krasser ist als alle anderen Vinyls in Deutschland in dem Jahr, da muss ja irgendwie der Artist auch irgendwas mit zu tun haben. So, ne? Und wie kam bei dir so diese Liebe zu Tonträgern oder ab welchem Punkt hast du dir selber so dein Indie-Konstrukt so aufgebaut, dass so funktioniert?
Das ist natürlich eine abendfüllende Story. Also ich würde sagen, zum einen ist es schon so, wenn du quasi, also in Leipzig gab es natürlich schon Leute, die vor mir gerappt haben. So, es gab, Leipzig ist halt auch eine große Hip-Hop-Stadt, alleine wegen dem ganzen Graffiti und so, aber es gab diverse Bands, die auch zu Ostzeiten connected haben. Also nicht Bands zu Ostzeiten, aber zumindest die Hip-Hop-Szene zu Ostzeiten. Es gab Micro Phoenix, es gab, ich vergesse bestimmt wieder welche, aber es gab schon eine Szene und das ist auch so ein Ding, warum dieses Competition-Ding für mich auch eine Rolle spielt. Nicht, weil man da gegeneinander gearbeitet hat, aber wir haben zum Beispiel in Leipzig ganz lange unterm Radar eigentlich unser Ding gemacht und uns selbst genügt. Also ich hatte das Thema letztens, wir haben auch diese Zeit mit meinen Crew-Kollegen, wir haben da teilweise auch Auftritte gemacht, wo sämtliche Leute aus der Leipziger Szene gespielt haben und trotzdem waren da 350 Leute, 400 Leute da, ausverkauftes Coney Island man hat natürlich auch über den Tellerrand geguckt, aber irgendwie hatte man auch das Gefühl, wir machen das hier schon und wir machen unser Ding und alle sind zufrieden, aber es kommt jetzt hier auch keiner um die Ecke mit dem Deal.
Ja, so eine Bubble, die so für
sich funktioniert. Genau, es war eine Bubble und ich hatte auch das Gefühl, so, das hat auch außerhalb da jetzt keinen so groß tangiert. So. Ja. Ich glaube, der Mythos ist zum Beispiel ein Rapper gewesen, der hat mal dann bei Mix Reward Deluxe diesen Freestyle-Battle irgendwo gewonnen und der hatte dann einen Deal, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber der hat dann mit den Flatliners irgendwie connected und so. Das war schon das Höchste der Gefühle, so, okay, dass jemand bis nach Dresden, nach Chemnitz kam. Ja. Und dann irgendwie mal beim Splash gespielt hat, so nach dem Motto. Aber so, es war nie so da das Gefühl, dass, also in Berlin ist es mittlerweile anders, aber ich glaube, in Berlin ging das auch ganz lange so, den Berlinern, dass sie dieses Gefühl hatten, ey, das Business, das läuft irgendwie gerade so in Stuttgart, Hamburg und München ab und noch ein paar in Teilen im Ruhrpott. Aber so der Osten geografisch ist so nicht relevant. Und so entwickelst du dann auch so ein Ding, dass du sagst, ja, dann scheiß ich auch für euch, wir machen es für uns so. Und dann bist du auch nicht in so einem Mindstate, dass du, also wenn du es nicht vorgelebt bekommst, das ist immer wieder wie beim Anfang mit dem Hip-Hop-Einfluss, wenn du es nicht vorgelebt bekommst, dann vermisst du es auch nicht, weißt du? Und dann machst du dein Ding und dann bist du auch cool damit, wenn das erste Release halt 1000 Stück verkauft und nicht 20.000, so, weißt du? Und dann guckst du vielleicht ein bisschen abschätzig auf die Videos dann bei MTV und denkst so, ja, die mit ihren fetten Karren, naja, okay, sonst ficken, so, weißt du?
Kann man sich dann immer so einfach.
Genau, aber du kannst dich auch in deiner Wagenburg-Mentalität so ein bisschen verschanzen und irgendwie spielt das auch, es lässt dich trotzdem hungrig bleiben. Also zumindest quatsche ich mir das jetzt so zurecht. Irgendwie, also.
Aber es war von Anfang an quasi immer so ein Indie-Ding,
es gab keine Alternative.
Genau, nee, also es gab dann aber ein kleines Indie-Label, wo ihr wart. Nee, also, oder habt ihr wirklich auch erst einen Tonträger selber veröffentlicht?
Na, es ist halt so, ich glaube, es gab ganz am Anfang, es klingt mega romantisch, aber es ist die Wahrheit. Ganz am Anfang, glaube ich, hat jeder mal 50 Mark, das war wirklich noch zu Marktzeiten so, zusammengetan, damit wir die erste Pressung von den Tapes finanzieren und aus der Kasse wurde das dann halt dann immer mehr und irgendwann haben wir mal T-Shirts gemacht und irgendwann waren wir an so einem Punkt, ich meine, wir waren ja auch alles wilde Charakter in der Blüte ihrer Jugend, dann war dann derjenige, der Kassenwart, dem man am meisten zugetraut hat, dass er den Rest nicht übers Ohr haut, so mit der Kasse. Und der war dann auch, der das Label gegründet hat, so das erste. Und das war aber auch der angerufen hat wegen Bookings, weil man nicht wollte, dass man selber wegen den Bookings anruft. Also da gab's keine, den nehme ich jetzt, weil der ein guter Manager ist oder so. Wenn die um die Ecke gekommen wären, ich sag's dir, die hätten uns das Fell über die Ohren gezogen und wir hätten uns lächelnd bedankt. Von daher alles cool, wie es gelaufen ist. Es hat alles so kleine Schritte gemacht so und
hast du ab dem ersten Release quasi dann so gecheckt, weil gerade wenn man selber entweder es komplett independent macht oder in so einer Struktur wie ihr, wo ihr es dann independent macht, auch wenn du vielleicht nicht alle Business-Telefonate machst, aber man ist nah genug dran, um zu verstehen, wie die Maschinerie geht, im Gegensatz zu...
Du wusstest nicht, wie die geht.
Oder zumindest mitkriegt, wie sich Sachen rechnen oder so. Bei Major Label hast du ja oft dieses Ding so, entweder es funktioniert so gut, dass du da bleibst oder du wirst gedroppt, weil es so schlecht funktioniert.
Du merkst, also am Ende des Tages ist tatsächlich, also da, wir reden ja jetzt wirklich über so einen Zeitraum von 15 Jahren so, wo es schwierig ist, das so zu verdichten, aber es ist am Ende schon so, wenn du halt nicht gebucht wirst, dann weißt du schon, dass es an irgendwas lag oder es ist halt nicht so gewesen, so man hat halt wirklich kleine.
Genau, also du hattest einfach von Anfang an nie eigentlich irgendeine, was sagt man, Scapegoat, einen Sündenbock. Im Sinne von, so du konntest nie sagen, okay, und wegen dem Label bin ich nicht so groß geworden.
Ich habe schon gejammert, also ich will dann auch ehrlich sein, man hat ja dann auch Leute kennengelernt, zum Beispiel einer der ersten Leute, die ich kennengelernt habe, war Lackmann. Tatsächlich hatte ich ich weiß gar nicht, wie der an das Tape gekommen ist, aber ich glaube, die hatten mal in Halle, das muss so 2003 oder 4 gewesen sein, hatten die gespielt in einem ganz kleinen Club mit als Kreuzfeld und Jakob, und ein Kollege von mir hat dem einfach meine, es war ja Tape, was wir verkauft haben, einfach mitgegeben, und da stand halt jahrelang meine Telefonnummer drauf, und ich sitze halt irgendwann in der Bahn.
Telefonnummer
natürlich. Naja, nee, so schlimm nicht.
Also
nicht,
stimmt.
Ich hatte schon ein Handy.
Achso, stimmt, ja, sorry. Ich bin zu oldschool jetzt gerade, weil ich denke, so in Zeiten, wo ich ein Demo gepasst habe, da gab es auf jeden Fall, war bei unserem Demo, wo Isis Telefonnummer von zu Hause drauf.
Ja, nee, das war schon das, was ich in der Tasche hatte, und das, der rief dann an, und da war ich auf jeden Fall aus dem Häuschen so, ach krass, so nach dem Motto, auf unser kleines Eiland hat sich ein Fremder, ein nobler Fremder verirrt und bringt uns das Wissen oder keine Ahnung. Auf jeden Fall hat man da connected, und dann hat man auch, also es war jetzt nicht so, dass man die ganze Zeit jetzt wirklich nur mit sich zu tun hatte, aber man hat schon so seins gemacht so, und irgendwann wurden ja dann auch Medien irgendwann aufmerksam so. Ich glaube, spätestens bei meinem zweiten Release war dann halt auch irgendwie die Juice mal da, aber es war jetzt nicht so, dass man jemanden hatte, der dann von außen Druck gemacht hat oder so. Ich bin aber auch gar nicht so undankbar, weil das ist so, ich habe auf der anderen Seite auch Leute dann mal kennengelernt, die eben, wie du es auch beschrieben hast, sehr, sehr frustriert waren von dem Game. Ja. Und ich glaube, dass alle würden das bestätigen, dass das Musik machen oder das Kreative erschaffen, das Kreativsein, das macht wahnsinnig viel Spaß, aber das, was halt zerstört, ist halt diese Industrie drumherum. Und ich meine, was für mich zählt, ist jetzt der Zustand, wie er jetzt ist. So, also
ja, genau, mich interessiert trotzdem dieser Knackpunkt von so, du sagst, okay, du am Anfang war schon Indie und in eurer Crew, aber du hattest trotzdem keine Ahnung, wie es funktioniert. Aber genau, um dein Business so wie jetzt so am Laufen zu halten, musst du ja irgendwann gecheckt haben, so okay, alles ist nur eine Kalkulationsfrage. So, ich kann eine Figur machen, die ich für 100 Euro verkaufe, wenn die so und so viel nur kostet. So, und irgendwie, also irgendwann, also wie kam dieser Punkt, dass du so zu so einem effektiven, weil du kannst dich ja, oder siehst du so, dass jeder im deutschen Untergrund auch so funktioniert und so viel Produkte.
Ja, also ich glaube, so eine Maxime war so immer, lieber paar kleine Schritte machen, als, also dann kann ich noch mal einen kleinen Schritt zurück machen, also wenn ich springe und wieder einen Schritt zum, dann fliege ich auf die Fresse, haut die vom Bild nicht ganz hin, aber irgendwie hat das Sinn ergeben in meinem damaligen Ich, und so haben wir alle das eigentlich gemacht. Wie gesagt, da waren nicht so große Erwartungen, und das ist auch so eine Zeit, also in den Nullerjahren war auch, ich habe ja nebenbei trotzdem noch geguckt, dass ich irgendwie dieses Hauptstandbein nicht Mucke ist, so, das war halt auch ganz lange wichtig, aber ich habe dann irgendwann, keine Ahnung, ich habe verschiedene Ausbildungen gemacht, wo dann als Grafiker nach, ich glaube 2001 ist der New Economy Blase geplatzt, dann war in Leipzig halt zum Beispiel mega scheiße Jobs zu finden, weil keiner irgendjemanden Grafiker eingestellt hat, weil die ganzen Zeitungen gestorben sind, so jetzt mal runtergebrochen. Dann habe ich irgendwie rumgekrebst, dann habe ich ja irgendwann Journalismus studiert, und als ich dann damit fertig war, ist hier die Finanzkrise gewesen, also es war halt einfach mal ein bisschen Pech. Okay. Also man hat schon versucht, so einen Hauptjob zu haben, aber das, was halt einen angetrieben hat, irgendwie was zu machen, war halt die Mucke. Und was du angesprochen hattest, Tape TV war tatsächlich so der einzige Job, der länger als ein halbes, dreiviertel Jahr war, wo ich gesagt habe, okay, ey, da arbeite ich so im Seriösen. Und auch das war nach 2 Jahren dann vorbei. Und irgendwann habe ich dann gesagt, ey, ganz im Ernst, so, da mache ich am Wochenende mehr Geld, wenn ich mich irgendwo hinstelle. Und also mein erstes Tape habe ich zum Beispiel, da bin ich zum Splash gefahren und ich habe das halt davor vertickert so und habe dann halt keine Ahnung, wie viel 100 Tapes ich da, und mit der Kohle konntest du halt da was anfangen so. Ja. Und aus dem Hustle heraus so sagst du dann halt irgendwann jetzt nicht, ich brauche für eine Platte so und so, sondern du weißt halt, ey, über dieses ganze über jahrelange Do's Pain, dann hat man schon eine Ahnung, okay, ich muss jetzt, also es macht jetzt keinen Sinn, 20.000 Euro in Plakatwerbung zu investieren, so, aber es ist vielleicht ganz cool, mal so ein kleines Side-Projekt zu haben oder also kreativ weiterzudenken. Zum Beispiel, wir hatten relativ früh auch coole Videos, zumindest von Untergrund so halt, weißt du? Und
auch dann schon mit Jungs aus dem Umfeld.
Genau, so also ich weiß, Kai, ein Kollege von mir, da gab es dann irgendwann mal auch so einen Bruch in den Videos, weil die Leute plötzlich diese Canon, diese mit dem Spiegelreflex-Effekten, was man halt früher nur aus Filmen kannte, plötzlich konntest du halt Unschärfen reinziehen. Und ich glaube sogar, das hat sogar, also wenn du das hattest, das hatte plötzlich so den Ansatz von Professionalität. Und total, wenn du dann halt als Underground-Act mit, ich glaube damals beim Eisernen Besen-Trailer hatten wir da so ein Video gedreht, wo wir diese Kamera eingesetzt haben. Es hat halt reingeknallt so. Und das sind so Sachen, wo ich gesehen habe, ey, es braucht halt mehr als nur so ein 16er schreiben oder einen coolen Track und irgendwie, sondern nicht, dass die Verpackung irgendwie wichtig ist, aber es gehört halt alles irgendwie so zusammen. Und
ja, doch, finde ich eben bei dir total.
Genau, also und dass ich die Story dort weiterspinne, ja, das ist, glaube ich, so ein Ding gewesen, wo ich dann, das ist vielleicht jetzt nicht von Anfang an so gewesen, aber man hat sich schon einen Kopf gemacht, so wie repräsentiert man sich so. Und also auch bei den Tapes, ich meine, wir hatten so geisteskranken Scheiß wie einen, ich glaube bei den ersten Tapes irgendwie aus dem Porno ein Screenshot und so eine Olle hat dann halt Tapes geboren, so halt, weißt du? Okay. Und das waren Sachen, die fanden wir halt super lustig und durften die dann manchmal in irgendwelchen Veranstaltungssälen nicht verkaufen aus dem Grund, weil es dann halt sexistisch war. Aber ey, lange Rede, kurzer Sinn, letzten Endes ging es darum, dass man das halt weiterspinnt und dass man da halt irgendwie ja so eine ja seine seiner seinem Blödsinn im Kopf halt freien Lauf lässt. Und ich meine, letzten Endes ist das jetzt auch nur so die Fortführung des 12-jährigen Comiczeichners so von mir, weißt du? Ja, und total. Ich glaube, das ist halt, das merken dann die es feiern und ja.
Und dann ist es aber ja so, dadurch, dass eben einmal quasi der Rapper, dann noch der Produzent und der Rapper auch noch alter Egos hat, dass so mehrere Storylines weiterlaufen oder beziehungsweise genau, das Projekte, an denen du immer so
ja komplett
je nach Gusto einfach so, okay, jetzt habe ich einfach Bock irgendwie oder die ganzen Beats, auf die ich nicht rappen kann, dann
genau, richtig,
das werden und diese, also jetzt macht es auch für mich viel mehr Sinn oder weil es genauso ist wie bei mir. Dass einfach kein Masterplan dahinter steckt, sondern dass immer man seinem eigenen Schaffen sozusagen hinterherläuft und dann darum arbeitet und daraus irgendwie kuratiert. Und
es ist natürlich wahrscheinlich mega unklug, nicht zu behaupten, dass ich das seit 20 Jahren alles genauso bis heute geplant habe.
Kein Masterplan.
Vielleicht können wir ja nochmal anfangen. Nee, aber zumindest, ich sag mal so, natürlich die letzten 5 Jahre oder die letzten 8 Jahre wahrscheinlich habe ich natürlich einen viel fokussierteren Blick drauf, aber es wäre jetzt halt vermessen zu sagen, dass ich in den ersten Jahren schon wusste, was ich heute machen werde. Ja. Das ist halt einfach, hat sich entwickelt und da hat man auch die eine oder andere bittere Pille geschluckt so. Also wie gesagt, ich habe einen Haufen Leute auch kennengelernt, auch von Untergrundleuten, die halt richtig, also nicht kleben geblieben, aber die halt denen das nicht gut getan hat, der Hustle. Oder dieser, was heißt der Hustle? Diesen, sich an so einem Traum festzuhalten. Also ich mache mir zum Beispiel nichts vor. So. Ich habe an irgendeinem Punkt, habe ich auch gesagt, es bringt jetzt nichts, hier drauf zu warten, dass jemand jetzt hier 2003 nach Leipzig kommt, mein Demo-Tape nimmt und dieses komische Bild, was wahrscheinlich eh nie gestimmt hat, von wegen, hier ist der goldene Schlüssel zu den Pforten deines neuen Labels. Also es wär wahrscheinlich sehr enttäuschend gewesen, gesigned zu werden. Von daher hat man irgendwann nicht drauf gewartet und einfach die Sachen in die Hand genommen. So. Und ich glaube, das ist so der Motor, der wichtig ist. Aber ich habe auch Leute kennengelernt, die wirklich dann dran kaputt gegangen sind, dass es eben nicht geklappt hat. Ja. Was auch immer sie sich vorgestellt haben. Vielleicht waren sie auch unrealistisch, aber und das zieht sich sogar hin bis Leute, die man vielleicht sogar hier und da kennt. Also Leute, die erfolgreich in Anführungsstrichen in irgendeiner Form waren. Und das wollte ich halt eben auch nicht. Weißt du, so, dass man, ich will ja was Gutes aus meinem
Leben. Genau, und auch gerade daran finde ich immer, erkenne ich, was, also für mich ist eben echter Erfolg, seine Projekte umzusetzen, so wie man sie umsetzen will. Das Ding am Ende in der Hand haben, so wie man es in der Hand haben will. Und keine Kompromisse zu machen, weil irgendjemand anders einen einschränkt, so und da ist denn ja auch immer der Erfolg schon da, bevor das erste Exemplar über den Tresen ist letztendlich. Ne?
Die Frage ist ja eh, was, und das wird dir wahrscheinlich jeder anders beantworten, was er für sich als Erfolg definiert. Ja. So, ne? Also ich meine, es gibt natürlich Sachen, da kannst du viel einfacher Geld verdienen. Ja. Da muss ich gar nicht über Musik nachdenken. Wenn, keine Ahnung, wer mal Leute kennt, die irgendwie erfolgreiche YouTuber waren. Also jetzt ist es ja eh schon wieder alles komplett anders. Aber da denkst du dir, ey, ich werde jetzt nicht aufstehen, ich werde einfach liegen bleiben, es macht alles keinen Sinn, was mache ich hier eigentlich? Aber so darfst du ja nicht rangehen, man will ja eigentlich, also ich rede nie von Erfolg, sondern ich rede von so Glücksumständen, was befriedigt mich oder was finde ich toll, und dann ist das natürlich schon, ich will keine Existenzängste haben müssen, so, weil das kenne ich aus meinen 20ern so, ich will, dass es mir gut geht, und ich denke, man sieht, dass es mir gut geht. So.
Good living.
Aber ich will natürlich auch meine Projekte machen, und das ist halt, das Ego möchte gestreichelt werden, so, ne, wenn ich auf den Dingern sitzen bleiben würde, so, das würde sich auch nicht gut anfühlen. Aber ich sehe es mittlerweile auch so, da draußen sitzen halt Leute, die das ganze Ding schon echt lange supporten, oder auch Leute, die neu dazukommen, es spielt ja keine Rolle, aber das ist, es wird jetzt zu weit gehen zu sagen, das ist Family, aber so, es ist zumindest so ein, ich freue mich, wenn es denen gefällt, sagen wir es mal so, weißt du, wenn es jetzt so wäre, dass, und solange das auf, dass man auf einer Wellenlänge fließt, so, dann bin ich auch damit cool, wenn das jetzt nicht 50.000 sind, sondern Summe X, keine Ahnung, ich kann es gar nicht einschätzen. Klar.
Und aber wir haben auch, bevor die Kamera vorhin lief, darüber geredet, genau zu der Zeit, wo ich dir auf Instagram gefolgt bin, also das war auch erst vor drei Jahren oder so, weil ich glaube, ich erst seit 4 Jahren Instagram habe, und dann irgendwie irgendwann, weißt du, baut man sich so, und dann so dir gefolgt und dann so, krass, der Typ ist ständig im Urlaub. dem geht's richtig gut da, Thailand und da hier. Und
ja, das. Ich muss dazu sagen, wie ich es halt schon erwähnt habe, so, ich habe halt echt in den 20ern echt viel gehustelt, so, und hatte auch da echt kaum Kohle. So, das war aber einfach so der Mindstate, zumindest so in meinem Umfeld, und oder was heißt Mindstate? Das war einfach so. Ja. Und irgendwann habe ich dann gesagt, so, also man kann ja auch zu viel arbeiten, so halt, ne? Und ich hatte auch dann, wo ich dann mich, ich würde mal sagen, so 2014 habe ich das Label gegründet, also hier das Mofo Airlines Label, dann auch immer noch parallel gearbeitet, einfach um dieses, nicht in diese, Armut klingt so hart, aber nicht in diese Scheiße zurückzufallen, wo man sich krass Kopf machen muss, so wegen irgendwie, am besten noch, wenn das Finanzamt um die Ecke kommt, so, ne? Also auf sowas habe ich da keinen Bock gehabt. Und da habe ich halt gearbeitet und irgendwann auch gesagt, ey, das bringt's nicht so, du musst ja auch so Leerlaufdinger gönnen, und da war das meine Zeit lang, ey, fuck, ich habe verdammt nochmal noch gar nichts von der Welt gesehen, gucke ich mir das mal an, so, und dann machst du das eine Weile, und jetzt ist das ja eh schon wieder alles vorbei, so, ne, jetzt, weil werden vorbei. Ja alle sterben, voll. Und deswegen ja,
gut, dass du es noch gemacht hast, ich auf jeden Fall, also das wär schade, wenn denn die von der Platte bis Berlin dann der Radius gewesen wäre.
Ja, also
was ich auch noch sagen will, ich war ja auch schon ein paar Mal bei dir zu Hause, und was ich richtig krass finde, ist so, was ich super gerne mag bei Künstlern, ist einfach, wenn man merkt, so die Deckungsgleichheit von dem, was ich erwarte, wie deine Wohnung aussieht, mit was für Inhalten die einfach gefüllt ist, nicht so wie viel unabgewaschenes Geschirr. So, ich habe auf jeden Fall
weggeworfen, bevor
schon gehört, bevor ich genau. Das haben wir auch gemacht im Basement damals. Wir haben 2 Jahre nicht abgewaschen, das
ging so,
und dann
gut,
alles,
ihr habt einfach
alles weggeschmissen. Ne, statt einmal aufzuwaschen, richtig dekadente kleine
Scheiße. Dekadent wäre es, wenn du das mit Betten machen würdest.
Das wäre richtig dekadent.
Boah, einfach nur so ein
Next Level. So wie Jim Jones meinte doch damals, er trägt immer nur die weißen Air Force Ones einmal.
Danach ja, das kann
man
ist super.
Die nicht mehr tragen, und man ist auch so ein richtiger
Lowlife. Unsere waren auch immer weiß, aber nur, weil wir den ganzen Tag auf Händen gelaufen sind.
Tipex dabei. Nee, ich meine, ich hatte in deinen Tonträgern immer schon gehört, dass du auf jeden Fall auf Filme flasht, und zwar nicht im Sinne von jeder von uns flasht auf Filme so und flasht auf Musik und Essen, aber so im Sinne von, man hört es, weil einfach super viele kleine Referenzen passend zu den Songs, passend zu den Songtiteln, passend zu den Charakteren, die du erschaffst, auf deinen Alben und auch vor allem auf den Instrumentalalben sind, und teilweise auf den Instrumentalalben keine von dir gesprochenen Worte sind, aber trotzdem nur durch Soundschnipsel irgendwie sich so Stories halb erzählen, irgendwie mit dem Vibe zusammen von der Musik. Und da habe ich auch in deiner Wohnung gesehen, einfach fette Filmplakate und wirklich Liebe zu dieser Kunstform und auch wahrscheinlich viel Detailverliebtheit im Sinne von, du hast es dir reingezogen, wirklich diese Filme und sitzt da stundenlang und samplest da Sachen ab. Dann eben diese Affinität zu Comics, die du ja auch schon erzählt hast, schon als Kind. Da wollte ich fragen, passiert dir das auch so wie bei mir, dass die Künstler quasi automatisch über den Weg laufen und immer passend zu den Projekten sich das irgendwie ergibt? Oder hattest du schon so Momente, wo so, okay, ich will jetzt Kampf um Lesbos und das muss so und so aussehen und jetzt brauche ich einen Comiczeichner, der genau den Stil hat?
Also das hatte ich jetzt einmal, das ist auch leider mega in die Hose gegangen, wo ich irgendwo jemanden kennengelernt habe, wo ich dachte, ich sehe die Arbeit und dachte so, boah krass, das würde so gut passen. Und es hat leider nicht gepasst. So tatsächlich sind fast alle, also hier der Kollege, der die Figuren designt, und auch die auf ganz viele Artworks machst, wie zum Beispiel dieses wunderschöne, der heißt Ralf Niese, kommt aus Leipzig und ist tatsächlich, hat auch früher mal gerappt, also auch in der Golden Era von Leipzig, oh Gott, jetzt habe ich es gesagt, hat er auch gerappt und so, und man kennt sich halt, und ich glaube einfach, da sind ganz viele Leute, zum Beispiel gibt es einen, der Robert Deutsch, mit dem habe ich hier mein Fachabi gemacht und so. Und man trifft halt irgendwie immer Leute, und ganz viele sind halt auch durch diesen Graffiti-Background, man hat da irgendwie so seine Kontakte, aber das sind fast alles irgendwie gute Bekannte, so die man halt in seinem Umfeld hat und wo man natürlich schon sagt, ey, jetzt kommt das, diese Art von Artwork, da passt, könnte ich mit dem jetzt zusammenarbeiten, das passt vielleicht besser. Ja. Aber es ist jetzt nicht so, das sind schon jetzt zumindest die letzten 5, 6 Jahre immer wieder dieselben Leute.
Dann höre ich aus deinen Tonträgern eine Sache raus, die sich auch bestätigt hat, als ich in deiner Wohnung war, nämlich deine Affinität zu analogen Synthesizern und weirden russischen Geräten, die einmal gebaut wurden, dann verboten wurden und dann nur noch im Blacknet irgendwie zu erwerben waren. Erzähl mal was dazu.
Wie Na das gut, kam. Es war so eine, irgendwann habe ich angefangen, die zu sammeln. Das ist halt teuflisch. Man sollte nie Dinge sammeln. Nein. Und außer die Platten und die Actionfiguren, die sollte schön weiter sammeln. Nein, aber das Ding ist so, ich habe irgendwann mal auch gesagt, so, die Produktionsweise von Morlocko Plus ist schon sehr Sample-basiert, schon sehr, ich sag jetzt mal, dem East Coast Golden Era Sound, ich weiß immer nicht, wie man es Boom Bap Sound, wie man es beschreiben mag. Da liegt schon so, liegen schon die Wurzeln, und irgendwann habe ich aber gesagt, ey, man muss das irgendwie so ein bisschen erweitern, und ey, jetzt fange ich halt mal an, mir so immer mal so Geräte zu holen. Also ich habe auch einen Haufen Effektgeräte und dies und das. Aber ich sehe mich nach wie vor jetzt nicht so als Produzent. So ein Produzent wäre zum Beispiel jemand, der dem setzt du halt hin, wen du willst, und der arbeitet für den was. So. Also das ist gar nicht herablassend gemeint, so, aber ich kann nur mein Ding, und innerhalb, ich versuche schon, mich dazu weiterzuentwickeln, und dazu hat zum Beispiel gehört, sich halt auch mal ein paar Synthes zu besorgen und einfach da Sachen auszuprobieren, damit die Songs halt noch ein paar Layer bekommen, so, weißt du? Aber ich bin da trotzdem innerhalb, also ich glaube, man würde schon so meine Beats heraushören. Ja. So.
Denn auf jeden Fall, hast du selber auch gerade gesagt, Vinyl, so habe ich auch bei dir viel gesehen, so auf jeden Fall, also auch,
also nicht, ich bin auch kein Sammler, also da muss, aber ich dicke halt immer mal und habe dann
Liebe dafür,
und also obwohl die auch nicht geordnet sind, aber zumindest ich bring's nicht übers Herz, sie wegzuwerfen, so, also ich habe einen Haufen Sampleplatten natürlich über die Jahre, ich habe auch glaube ich als am Anfang dann irgendwann mal vom Vater die Plattensammlung übernommen und da auch gleich am Anfang recht viel gesampelt. Das ist weniger geworden so. Mittlerweile ist einfach das, was man, ich sag jetzt mal, auch online bekommt, da müssen wir uns nichts vormachen, da kann man halt auch in krass guter Qualität Sachen absamplen. Klar. Oder teilweise sind die schon in guter MP3-Qualität im Internet zu finden. Aber nach wie vor ist es halt einfach noch so eine Art Hobby. So, wenn ich zum Beispiel, in Berlin mag ich es gar nicht, Platten zu diggen, weil dieses ganze Discogs-Reseller-Game oder überhaupt nicht Reseller-Game, aber überhaupt Discogs, das setzt so irgendwie die Preise fest, und dann ist es fast schon egal, wo du Platten diggen gehst. Aber manchmal im Urlaub gehe ich immer noch Platten diggen, einfach fürs Feeling.
Ich habe irgendwie das Gefühl, so, dass das natürlich auch automatisch auch für jüngere Generationen von Rappern schwerer nachzuvollziehen ist, weil die teilweise gar nicht mit Tonträgern mehr aufgewachsen sind, ne? Wenn du selber gar nicht...
Weißt
du, selber.
Ja, aber ich glaube, die sehen das auch. Also...
Ich hoffe es auf jeden Fall, weil ich wollte eben darauf hinaus, dass auch so dieses, wenn man ein Künstler sein will, muss man auch in Kunst investieren, egal in welcher Form. Ja. Und das habe ich einfach, darauf glaube ich, wollte ich hinaus, was ich in deiner Wohnung gesehen habe, dass du einfach auch einer von den Künstlern bist wie ich, wo man merkt, alles geht dahin zurück. Weißt du, also jedes Möbelstück ist irgendwie ein Stück Kunst und weißt du, man investiert einfach in Lifestyle und in Kultur, anstatt nur in IKEA-Möbel und in...
Ja, weißt hatte was ich auch, oder habe ich auch?
Ich habe auch IKEA-Möbel, ja, genau. Aber weißt du, dieser Appeal einfach von so einer richtigen Künstlerbude, und war das immer schon so, oder ist es, nee, ist es mehr also so geworden über die Jahre?
Also das ist natürlich, das eine ist so, die, also ich habe zum Beispiel wahnsinnig viele VHS-Kassetten früher gehabt, die ich halt aufgezeichnet hatte und hatte eine richtige Videothek. Aber nach dem dritten Umzug war ich sehr froh, dass es dann DVDs gab. Aber das ist das eine, das sind so Sachen, die ich für meinen Alltag brauche. Aber wenn du dann anfängst zu sagen, okay, also das ist jetzt so, ja, keine Ahnung, bist jetzt 25 oder so, jetzt kannst du ruhig mal auch mal was an die Wände machen. So, weißt du musst jetzt hier nicht in so einem kahlen, also ich glaube so mit Anfang 20 hast du da einfach auch keinen, als Typ, der eh kaum zu Hause ist, hast du jetzt nicht so den Anspruch, dir das zu Hause gemütlich zu machen, so, weißt du?
Ich hatte das witzigerweise immer, also mein Zimmer im Basement und auch die Küche im Eimsbusch Basement, das war so von so 17 bis 20 so die Zeit, da ich denke immer noch super gerne an diese Räume, und es gibt leider echt fast keine Fotos, außer die paar im ersten Dynamite Deluxe Album Clubcover sind so ein paar Fotos, so, wo man es nicht genau sieht, aber also ich hatte das irgendwie immer, und ich habe, glaube ich, das gehabt von dem Beat Street Film oder Wild Style, ich weiß nicht mehr genau, aber irgendwo war so eine Szene, wo so ein Dude in seinem Zimmer steht und so zwei unterschiedliche Plattenspieler hat, bei Beat Street, ne?
Obwohl, ich glaube, es gibt's bei beiden, aber...
Wahrscheinlich, ne? Aber nicht irgendwie so Grandmaster Flash, sondern irgendwie so ein, weißt du, irgend so ein Dude, der deiner Story vorkommt, und es also war einfach so... Bei
Beat Street gibt's das auf jeden Fall auch. Es wäre aber alles, Blödsinn, alles steht, wenn es das nicht bei Wildstyle geben würde.
Irgendjemand steht da bestimmt an einem Flash-Spieler. Aber auf jeden Fall hat mich diese Szene so geflasht, weil dieser Raum so voll stand mit Kram und Plattenkisten.
Okay, da gebe ich dir recht.
Und ich hatte immer dieses Gefühl, so je mehr Kunst ich um mich rum habe, desto mehr bin ich inspiriert und habe mich einfach dann gewundert, also gerade dann in dem Zeitalter, wo Rapper dann auch angefangen haben, Geld zu verdienen. Manchmal, wenn man so zu Leuten nach Hause geht und bist dann so auf krass, also ich würde mich jetzt nicht wundern, wenn hier ein Versicherungsvertreter oder mit seiner Frau wohnt. Also oftmals einfach diese dekorierten Wohnungen, alles ist so schön und erwachsen dann irgendwann. Und ich bin da eben nie rausgekommen. Für mich ist so, ich hatte das sogar echt mit meiner Ex-Frau damals, so dass sie gesagt hat, dein Raum sieht aus wie ein Teenager-Zimmer. So.
Und das ist aber auf jeden Fall, das ist bei mir, da gebe ich dir recht. Ich dachte, du spielst jetzt darauf an, also zum Beispiel hätte es mich jetzt wahrscheinlich mit Anfang 20 nicht interessiert, ob ich irgendwie so ein Chippendale-Couch habe, weil die halt schön aussieht. So. Und
aber das Chippendale-Plakat an deiner Wand fand ich sehr schön. Jawohl,
das war im Schlafzimmer. Nee, aber so eine Chesterfield-Couch halt so, ne? Mit diesen, das sind so Sachen, wenn du dann halt auch, das ist ja dann auch so, zum Beispiel denke ich jetzt drüber nach, mein Aquarium zu holen, weil ich halt sage, ey, ich arbeite halt viel von zu Hause so, ne? Das ist halt mein Büro, mein alles so. Und da will ich dann, das sind wir ehrlich, man wird ja auch älter so und man wird spießig so, ne? Und dann fange ich halt an zu sagen, okay, zack, bumm, kommt dann noch da ein Aquarium hin und dann eine abgehangene Decke mit so indirektem Licht und bla blub. Und die eine oder andere Frau hinterlässt auch ihren Einfluss so auf dem Dings. Also ich meine nur, das ist ja logisch, dass sich solche Dinge entwickeln. Ja. Aber ich glaube so mit 20, wahrscheinlich, wenn ich die Kohle gehabt hätte, hätte ich ja auch ein Blödsinn. Obwohl, einen riesen Fernseher hatte ich eigentlich immer so.
Ja, das war die Priorität. Echt, ich bin ohne Fernseher aufgewachsen, deshalb war das nie irgendwas, wo ich rein investiert habe, auf jeden Fall. Aber eine Sache, die ich interessant fand, ich habe auch Bücher in deiner Wohnung gesehen, aber dafür, dass eigentlich meine erste Assoziation, wenn ich an dich denke, obwohl du so vielseitiger Künstler bist, ist irgendwie Worte, weil ich finde dich...
Die im Schlafzimmer sind tatsächlich...
Okay, alles klar.
Das wollte ich dir dann nicht noch zeigen müssen. Sammy, übrigens, hier schlafe ich.
Ich wollte dir auch nicht unterstellen, dass du zu wenig Bücher hast. Ich wollte nur fragen, woher kommt denn diese Liebe zu Worten, und vor allem, ich habe dich ja auch gebeten, auf meinem aktuellen Album Hochkultur einen Skit einzusprechen, und habe ja gesagt, irgendwie, ey, ich habe so oft Posts von dir gesehen, wo du in so einer geschwollenen, altertümlichen, sehr so deutschen, unurbanen, unslangigen Sprache redest, und ich hätte gerne in so einem Tenor einen Skit von dir, und du hast es auf jeden Fall grandios delivered, das Ding. Und woher kommen diese Einflüsse?
Ist also so ein
Elternhaus?
Nee, gar nicht. Also tatsächlich muss man da sagen, so wahnsinnig viele Bücher gab es zu Hause nicht. Aber
oder die Art zu reden einfach. Also
das hat mich, also das kommt viel auch aus Filmen. Also so man, wenn man, da reicht es ja schon so Filme aus den 60ern anzugucken, die die haben anders gesprochen. Und wenn du es erstmal siehst, dann verstehst du es vielleicht nicht so. Und dann irgendwann hast du so ein Interesse daran, was ging denn da? Oder keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Und dann fängst du natürlich auch an, dann dir mal ein Buch in die Hand zu nehmen, so, ne? Und dann, ich will jetzt aber auch nicht zu sehr auf den Putz hauen, von wegen, dass ich so wahnsinnig viel lese, so. Also ich brauche.
Nee, aber ich glaube, es gab doch auch immer mal dieses Deutschrap-Quartett, da wurdest du doch auch, warst du doch der Typ,
ja,
so mit den allermeisten originellen, was war
ja, Reimen, also ich glaube, die haben da mal so
den größten Vokabular.
Genau, die haben mal einen Computer, die haben mal irgendeinen Computer mit Rap-Texten gespeist und haben dann ausrechnen lassen, wie viele einzelne Worte, also nicht in der Masse, sondern tatsächlich einzelne, pro Rapper sind. Dann haben das gezählt und da kam ich da irgendwie auf Platz 1. Aber das Ding ist, so sehr es mir schmeichelt, dass ich darauf angesprochen werde, und es gibt bestimmt Sachen, die wären mir unangenehmer, wenn ich auf die angesprochen werde, aber ja, man muss da ja auch die Kirche im Dorf lassen. Erstens würde nicht wirklich jeder Rapper aus Deutschland da mit reingenommen, und ich glaube, ich bin da einfach nur stellvertretend für den deutschen Untergrund mit reingenommen worden, und die Studie sollte ja eigentlich nur aufdecken, so nach sinngemäß, umso unbekannter, umso mehr Worte und umso erfolgreicher du bist, umso weniger Worte. Ja, also das war ja das vorgefertigte Ergebnis. Und ich glaube, das Einzige, warum ich dann immer drauf angesprochen werde, ist, weil die Studien nach hinten losgehen, weil halt, glaube ich, Kollege auf Platz 2 war, dieser Auswertung, was denen schön die Statistik zerschossen hat. Ja. Aber ich fand das interessant, aber fand es jetzt nicht, dass ich da irgendwie. Ich finde auch nicht, dass es stimmt. Also da gibt es garantiert wahnsinnig viele Germanistik-Studenten-Rapper oder Dozenten-Rapper.
Aber die würde dir jemand einfallen, oder wärst du so ein Rapper, bei dem du denkst?
Es ist ja auch keine Qualitätssache zu sagen, wenn ich jetzt, ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich wüsste jetzt auch nicht, ich würde jetzt sagen, ich weiß jetzt nicht, mir fallen viele ein. Also alle so, die mit, also zumindest jetzt, aus meinem Umfeld, denke ich, gibt's wenn ich jetzt an Hiob denke oder Audi 88 Jessin, so, die haben schon nicht weniger Wortschatz als ich. Also es ist ja nie so, dass mir das auffällig wäre, so von wegen, oh mein Gott, Alter, was ist mit ihm? So, sondern das ist ja so, du bist in deinem Ding, und dann ist es eher überraschend, wenn so eine Auswertung kommt. Und deswegen denke ich, da ist einfach ich stellvertretend für diese Leute, und dann hat man da eine Statistik gemacht, und dann wird man dann halt immer angesprochen. Ja. Ist natürlich schön, weil in demselben Jahr kam halt der Eisen Wesen 2 raus, was überhaupt nichts mit Hochkultur oder irgendeiner schönen Sprache zu tun hat. So. Und
war aber ein guter.
Das fand ich cool. Also, nicht Promopush, aber es war so ein schöner Mittelfinger dann halt an diese Germanistik-Ecke, an die man mich da hier klamm und heimlich schieben wollte. Jahrelang ja dran gefeilt, hier der Bösewicht der Szene zu werden, und dann kommen die mir so.
Der sympathische Bösewicht, das war auch cool. Ich war auch bei deiner Listening-Session für das Herzbube-Album. Ich habe auch irgendwie so eine, die Karten, irgendwo habe ich auch noch hier so eine.
Naja, stimmt. So, liebe Grüße auch an Tan und ans Bürgeramt, die haben sich da echt
sehr gemüht. Das war echt ein cooler Abend auf jeden Fall, und das war auch interessant, so in so einem Kreis, in einem Burgerladen mit 50 Leuten irgendwie das Album, glaube ich, nach ein paar Songs,
genau,
ein paar Songs wurdest du mal ein bisschen interviewt und hast dann was dazu erzählt, und vor allem ist mir aber hängen geblieben, wie krass die Leute zugehört haben, während dieses Album lief, und wie viel Reaktion man in den Gesichtern gesehen hat, obwohl man sagen muss,
es waren jetzt nicht alles Fans.
Nee, und auch vor allem, dass es die Anlage in dem Laden jetzt nicht so krass tauglich für Lyric-Verständlichkeit ist. So. Und ich fand es einfach cool, irgendwie zu sehen, und auch wie du über dich redest, wenn du über deine Kunst redest, und das war einfach so sympathisch. Also fiel mir gerade so ein, weil du meinst so dein Bösewicht-Image, und das ist eben auch so lustig, weil ich finde, es macht eben die interessanten Künstler aus, wenn es irgendwie einerseits so voll deckungsgleich ist zu vielem, was man erwartet, das Gefühl so von, wenn ich deine Tonträger höre, dann gehe ich in deine Wohnung und sehe so diese ganze Welt, die zu dir passt, aber dann wiederum sind so von den Inhalten eben auch so viele Sachen, wo man ein bisschen so überrascht oder auch manchmal geschockt ist, wenn man es hört.
Ja, also wie gesagt, also im Großen und Ganzen gibt's auch keinen roten Faden. Ich versuche da eigentlich nach wie vor irgendwie mich selbst auch zu unterhalten, weißt du? Und so, ich du kennst das ja selber, man steckt so viel Zeit da irgendwie rein, ob das jetzt die Musik selber ist oder die Texte. Ja. Und ich wüsste auch gar nicht, wie ich zum Beispiel, weil das vorhin auch mal gefragt wurde, wie ich was schreiben sollte oder wie ich was bauen sollte, damit es jetzt erfolgreicher wird. Ich könnte das wahrscheinlich gar nicht.
Aber sagen wir mal, es passiert sowas wie, weil die Plattenindustrie funktioniert ja immer nur so, was geht gerade ab und da in genau den Sound, der jetzt abgeht, investieren wir all unser Geld. Was wäre denn, wenn jetzt ein Rapper kommt, der irgendwie diese Soundnische bedient, was sagen wir mal, irgendwie ein 25-jähriger Typ, der aus dem Nichts kommt und dann geht er ab, dann sagt er sogar, ey, du bist dein größtes Vorbild, du produzierst dein zweites Album, dann bist du auf einmal da schon im Spotlight und dann sagen die Labels, hier, Morlock, 250.000 für ein Album, 300.000, egal wie viel du willst. Würdest du an diesem Punkt irgendeinen Vorteil da drin sehen oder könntest, also wie würdest du es jetzt abwägen, nach so vielen Jahren Erfahrung, Independent und deinem Film?
Also ich glaube, dass das nie so ein, ich habe nie so eine Anti-Haltung dem Geld gegenüber gehabt, so. Also das ist ja so ein, das wäre wirklich hängen geblieben sein. Der Untergrund, nein, ich möchte diesen Müllwagen voller Geld nicht, wenn ich einfach machen kann, was ich will. Also es ist zum einen natürlich ein Unvermögen, was ich ja auch eben angesprochen habe. Also ich konnte wahrscheinlich nicht diese erfolgreiche Musik machen, selbst wenn ich sie gewollt hätte. Also und ich würde sie wahrscheinlich auch nicht mögen. Oder das ist wie zu sagen, also ob ich jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal Trap, ne? Ich habe gegen diese Musikrichtung.
Nee, aber ich meine auch wirklich mit deinem Sound. Also wenn's
genau,
jetzt,
also wenn die kommen
heißt,
würden,
wenn's
wenn
es
kommen
würden. Genau das Album, an dem du jetzt arbeitest.
Ich
so,
ich und dann will gibt ja auch dir aber damit Geld verdienen. Also genau. Es ist ja nicht so, dass ich mich sträube
würdest
oder
du
verweige.
Aber im Umkehrschluss quasi, oder wenn du es machen würdest, würdest du ein Risiko darin sehen, was jetzt, weil vom Ding her wärst du jetzt dann auch so, okay, und wenn es dann nicht klappt, dann machst du genauso weiter wie vorher. Oder
also da gibt's ja auch genügend Beispiele in Staaten, wo das genauso läuft. Also ich finde so...
Was denkst du zum Beispiel bei Griselda? Weil die haben das jetzt so geschafft mit so einem Sound, der eigentlich so ähnlich wie deiner sehr nischig ist.
Da musst du euch
so
auch mal einen Anwaltsbrief
hinschicken. Ne? Also so wo richtig so jeder
genau,
Rapper...
Das ist ein gutes Beispiel, weil die sind, wie du sagst, die sind sehr underground, aber die arbeiten halt mit Eminem oder mit Jay-Z zusammen und haben dann Hypes, aber
aber kann das größer werden, als es jetzt gerade ist? Weil jetzt haben die irgendwie diese ganzen Dinger, jetzt haben die Jay-Z-Management, Eminem, Label-Deal, was weiß ich, und irgendwie noch ein Video von Hype Williams und können sich so checklistenmäßig alles abdingsen. Aber ich frage mich eben, wo ist denn, wenn du wirklich dein ganzes Ding darauf aufbaut, dass deine Musik nicht formatgerecht ist, aber die Formate trotzdem irgendwie ja noch so bestehen, ich bin einfach so bei denen so gespannt, was der nächste Schritt ist. Ne?
Also. Das ist eine gute Frage. Also ich könnte mir vorstellen, die wären halt dadurch, also die sind natürlich auch irrsinnig mit dem Output-Level. Ja. Also wahnsinnig viel Musik kommt da raus, teilweise im Wochentakt und die können daran nur kaputt gehen. Also wenn die Fans die Musik nicht mehr feiern, ich zum Beispiel, ich ziehe mir die Insta-Story schon lange nicht mehr rein. So. Also es ist natürlich unterhaltsam, aber zum anderen glaube ich auch nicht jeden Bugatti kauft, dort, so, der mir dort vorgegaukelt wird. Aber was mich mega motiviert ist zum einen dieser Output, dieses wir geben Gas so und das ist halt auch geiler Scheiß. Also ich meine, selbst wenn so eine bei so einer Platte drei Songs nur cool sind, so für mich auf meinen sehr engen Blickwinkel, dann sind das aufs Jahr 5 Alben, also die dope sind so zusammengenommen. Und auch dass dieser, also ich meine, die hasseln halt auch mit ihrem Merch-Game und da kommt irgendwie, da hast du das Gefühl, die ganze Familie von Westside Gunn ist dann halt am Einpacken und da gibt's halt auch nicht irgendwelche Warenhäuser, die das plötzlich übernehmen, sondern die
machen das einfach zu
machen
Hause.
Es selber und ich stelle jetzt meine Familie nicht ein, weil ich denen das nicht antun möchte, aber ich sitze halt auch, ich habe ja auch einen Online-Shop und so und ich sitze halt auch da und wenn ein Release rauskommt, bin dann eine Woche damit beschäftigt, den Scheiß zu verpacken. Aber ich feiere das so, das treibt mich halt auch irgendwie künstlerisch an. Wenn ich das alles abgeben würde, dann wäre vielleicht der Hunger nicht so da, zumindest quatsche ich mir das so zurecht. Und ich denke... Also zum einen können die nur daran kaputt gehen, dass sie halt keine gute Mucke machen. Und auch auf diese eine These nochmal einzugehen, wenn jetzt jemand kommen würde, der sagen würde, der absolut Hype hat und genau auf meinen Scheiß fährt, weil was weiß ich, aus welchen Gründen auch immer, dann plötzlich State of Art wäre und er da das feiern würde. Wenn ich mit dem cool wäre, wenn ich auch das Gefühl hätte, ey, das ist ein cooler Rapper und ich muss jetzt nicht... Also es wäre dann wack, wenn es nur die Kohle wäre, warum ich mit dem zusammenarbeite. Ja, genau. Und es aber nicht, ich es nicht fühle. Und darüber hinaus natürlich jeder da draußen auch merkt, ey, come on, Alter, die arbeiten nur zusammen, weil der halt die Kohle will. Ja. das könnte einem das Genick brechen, bestimmt. Aber das wäre so eine Sache, also unabhängig davon, dass es eh nie passieren wird, so könnte ich es mir auch nicht vorstellen. Ich kann mit jemandem, also ich kann dann auch nicht arbeiten. Also wie soll das ablaufen? Also ich kann mir das nicht vorstellen. So, ich glaube, es muss, also ich muss meinem Bauchgefühl weiterhin folgen und sagen halt so, ey, wenn es cool ist, so. Bin ich zum Beispiel auch, ich hatte da auch nie Berührungsängste zu sagen, ey, wir nehmen auch mal, ich gehe mal auf einen großen Namen zu oder auf Herzbube habe ich mit Savage einen Track und auf dem Martin Stieber Beat, das sind so die Helden meiner Jugend gewesen, voll. So was Deutschrap betrifft, so. Geil, und danke, und das war, hätte auch voll nach hinten losgehen können, so. Und es gibt bestimmt noch Leute, die jetzt da rumkritisieren können, aber das ist so eine Sache. So was zeigt ja, dass es funktionieren kann, ohne dass sich irgendjemand verbiegen muss. Und ich glaube, solange das auf so einem Level läuft und man und jeder sich komfortabel fühlt, und dann kann das auch weiter so laufen. So. Und dann haben wir hier Griselda-Zustände.
Ja, Mann. Griselda, Digga, ich wünsche dir auf jeden Fall immer weiter alles Gute. Ich
danke.
Ich freue mich auch auf ein Projekt, was wir still und heimlich planen, auf jeden Fall, was über einen Feature-Track hinausgeht. Und ja, ey, vorbildlicher Underground-Künstler für alle Leute, die ihn nicht kennen, checkt ihn auf Instagram, Facebook, YouTube, überall, wo es ihn zu checken gibt. Und vor allem, abgesehen außerhalb dieser digitalen Welt, kauft euch Tonträger, Leute.
Die sind leider schon alle ausverkauft.
Kauft euch keine Tonträger von Moloko Plus, weil die sind alle ausverkauft. Aber wenn die neuen rauskommen, dann informiert euch rechtzeitig, um dabei zu sein, denn die Sachen sind limitiert und es steckt viel Liebe, Qualität und Liebe fürs Detail in diesen ganzen Sachen. Und dementsprechend ist Moloko Plus und Morlock Dilemma und mein Homie Falco offizieller Gast in der Hochkultur-Ära. Also, vielen Dank, Digga.
Ich danke dir für die Einladung.
Peace out. Peace.
Oh, yeah.